Spekulationsblasen und Ponzi-Schwindel – ein Vergleich. Neulich beim Nachdenken über Spekulationsblasen – ich denke oft darüber nach, weil Spekulationsblasen erstaunliche Einsichten in das Wesen des Kapitalismus ermöglichen – also beim Nachdenken darüber kam mir die Idee, dass es auffällige Ähnlichkeiten zwischen Spekulationsblasen und dem sogenannten Ponzi-Schwindel gibt. Damit wir uns nicht missverstehen, der Ponzi-Schwindel ist eine strafrechtlich relevante Betrugsmasche, in dessen Spekulation vollkommen legal ist, warum auch immer. Trotzdem gibt es bemerkenswerte Überschneidungen, was man schon daran sieht, dass manche Vorstufen des Ponzi-Schwindels, wie etwa das sogenannte Pilotenspiel, Kettenbriefe oder die etwas abstrus benannten Frauenschenkkreise, oft relativ legal sind, zumindest in dem Sinne, dass man keinen Knastaufenthalt riskiert. Daraus entstehende finanzielle Forderungen sind allerdings wegen Sittenwidrigkeit nicht vor deutschen Zivilgerichten durchsetzbar. Der Ponzi-Schwindel, hierzulande mitunter besser als Pyramiden- oder Schneeballsystem bekannt, funktioniert so. Am Anfang steht ein einzelner Akteur, der einige wenige Mitglieder anwirbt, die für ihre Mitgliedschaft einen bestimmten Betrag oder eine regelmäßige Gebühr bezahlen müssen. Damit die neuen Mitglieder ihre Ausgaben decken können, werben diese wiederum neue Mitglieder an, die Beiträge an sie zu zahlen haben. Wer Gebühren kassiert, muss einen Teil seiner Einnahmen wieder an denjenigen abgeben, von dem er angeworben wurde. Man kann das System auch damit anreichen, dass man mit der erworbenen Mitgliedschaft das Recht einkauft, ein bestimmtes Produkt zu verkaufen. Das hat mal ein paar Jahre lang ganz gut in Deutschland im Falle eines nachweislich wirkungsfreien Diätpulvers funktioniert. Das Modell wiederholt sich und mit jeder Etage des Betrugssystems muss die Zahl der Mitglieder rapide wachsen, damit alle rasch ihre Beiträge mit Einnahmen decken können. Dieser Finanzfluss von einer zunehmend breiten Basis zu einer kleinen Spitze brachte der Masche den sehr treffenden Namen Pyramidensystem ein. Auch der andere geläufige Begriff Schneeballsystem ist sehr passend, denn so wie ein ins Tal rollender Schneeball schnell größer wird, wächst auch das Schneeballsystem exponentiell und endet im Tal mit einem finanziellen Knall. Da exponentielles Wachstum in der realen Welt zwangsläufig an Grenzen stößt, finden die neuen Mitglieder des Systems irgendwann niemanden mehr, der beitreten möchte. Der Strom des Geldes reißt ab und die neuesten Mitglieder bleiben auf ihren Verlusten, also ihren Beiträgen, sitzen. Dieses System ist betrügerisch, weil außer dem Betrüger selbst niemand das Regelwerk durchschaut, wie die Zahlungen und Ausschüttungen des Systems funktionieren. Für die Opfer sieht alles so aus, wie wenn ein realer Vermögenszuwachs stattfindet. Deshalb übrigens sind diese Pilotenspiele und Kettenbriefe kein Betrug im strafrechtlichen Sinne, weil die Spielregeln tatsächlich vorher bekannt sind. Das potenzielle Risiko zu jenen zu zählen, die auf ihren Beiträgen ohne Kompensation sitzen bleiben, wurde am Anfang allen Beteiligten sinngemäß mitgeteilt. Man schließt eben eine Wette ab, dass man zu den Gewinnern und nicht zu den Verlierern zählen wird. Es ist dasselbe, wie wenn man ein Casino aufsucht. Jeder, der durch die Tür geht, weiß, dass das Casino längerfristig immer gewinnt, weil die Spielregeln so definiert sind, dass das passieren muss. Die Zocker setzen aber auf die Hoffnung, dass sie in der kurzfristigen Perspektive, also an dem Abend, wo sie selber da sind, zu den wenigen Gewinnern dieses Abends zählen werden. Was ja möglich ist, genauso wie es theoretisch möglich ist, beim Lotto zu gewinnen. Nur, dass das faktisch auch so gut wie nie passiert. Spekulationsblasen sind nun legal, nicht zuletzt, weil man kognitiv weiß, dass sie irgendwann platzen. Es gibt auch kein spezifisches kriminelles Individuum oder keine kriminelle Bande, die die Blase vorsätzlich zum eigenen Vorteil steuert. Sie ist im Gegenteil in einem kapitalistischen System naturläufig. Bislang in der Menschheitsgeschichte ist jede Blase am Ende geplatzt. Auch das ist naturläufig. Gleichwohl gibt es in jeder Blasensituation Börsengurus und Finanzgenies, die einem hoch und heilig versichern, dass diese eine aktuelle Blase die erste sein wird, die nicht platzt. Das ist nicht einmal betrügerisch, denn diese Leute äußern nur ihre Meinung und wir haben ja die Meinungsfreiheit. Wie jedoch auch beim Ponzi-Schwindel, hier auch eine weitere Ähnlichkeit, lebt jede Spekulationsblase von einem gut gewählten Narrativ, und es ist meist das Narrativ und nicht die Fakten, das die Blase künstlich länger am Leben erhält. In der Internetblase Ende der 90er Jahre lautete das Narrativ, man würde jede Menge Geld durch bezahlte Leistungen im Internet verdienen können. Es wäre daher unerheblich, ob ein neues Start-up-Unternehmen tatsächlich ein plausibles Geschäftsmodell oder gar zahlende Kunden hätte. Eine PowerPoint-Präsentation mit ein paar windigen Versprechungen in der immer noch trendigen deutsch-englischen Mischsprache gehalten, die gern benutzt wird, um zu kaschieren, dass nichts Wirkliches dahinter steckt, hat vollkommen ausgereicht, um Investoren das Geld sintflutartig aus den Taschen zu ziehen. Deutlich plausibler war dann das Narrativ hinter der US-Ramsch-Hypothekenblase. Das war nämlich echt genial. Und das sage ich, obwohl ich gar nicht so leicht zu beeindrucken bin. Ehe wir dazu kommen jedoch, erst einmal kurz, wie Ramsch-Hypotheken funktionierten. Eigentlich waren sie nichts anderes als eine spezialisiertere Variante der Ramsch-Anleihen, die es massenhaft in den 80er Jahren gab. Die Überlegung war einfach. Man packt Anleihen unterschiedlicher Risikoklassen in eine gemeinsame Überanleihe. Warum? Weil man statistisch weiß, dass ungefähr 10% aller Anleihen am Ende nicht zurückgezahlt werden können. Was man nicht weiß ist, welche 10% sind das genau? Also packt man so an die 100 Stück zusammen in eine Anleihe rein, wissend, dass ca. 10 kaputt gehen. Der recht hohe Risikoaufschlag für die anderen 90 Anleihen bringt jedoch mehr Geld rein als die Verluste durch die 10 nicht bedienten Anleihen. Also per Saldo ein Gewinn für die Käufer des Papiers. Man kann das Risiko sogar weiter reduzieren, indem man verschiedene Risikoklassen zusammenbackt. Ein Drittel mit geringem Risiko, ein Drittel mit hohem Risiko und der Rest liegt irgendwo in der Mitte. Allerdings, gerade weil die Ramsch-Anleihe sich aus so vielen Mosaiksteinen zusammensetzt, ist es für die normalen Käufer etwas schwierig, das tatsächliche Risiko eines Papiers richtig einzuschätzen. Was ist zum Beispiel, wenn nur mäßig ehrliche Bankiers, sowas soll es angeblich geben, habe ich mal gehört, auf die Idee kommen, nur Anleihen auszuwählen, von denen sie wissen, dass sie fast sicher nicht zurückgezahlt werden. Um dann diese Papiere irgendwelchen ahnungslosen Bauerntrampeln auf dem Lande zu verscherbeln. Das ist nämlich tatsächlich massenhaft in der Reagan-Ära passiert. Windige Burschen aus der Großstadt haben wertlose Anleihen zusammengepappt und sie an die sogenannte 363-Bankiers der Kreis- und Landsparkassen im Süden und im mittleren Westen verkauft. Die hießen übrigens damals 363, weil sie 3% Zinsen auf Sparbücher gezahlt haben, 6% Zinsen für Darlehen einnahmen und um 3 Uhr nachmittags auf dem Golfplatz standen. Als diese ganz wertlosen Anleihen platzten, mussten die Steuerzahler mit dreistelligen Milliardenbeträgen den Verlust ersetzen. Wieder mal. Nun ja, die Story, die man benutzte, um die Ramsch-Hypotheken abzusichern, war, dass die US-Regierung zur Not finanziell einspringen würde, um die Hypotheken zu retten. Denn der Hausbesitz gilt seit jeher in den USA als Garant für die Wiederwahl der Politiker, die schon in Amt und Würden stehen. Ob man sich tatsächlich ein Haus leisten kann, ist bezeichnenderweise hierbei kein Gesichtspunkt. Das aber oft, nicht nur in den USA, dort aber besonders häufig, nicht gut möglich zu sein scheint, zwischen echter Unterstützung und leerem Gequatsche zu unterscheiden, sind die Käufer der Ramsch-Hypotheken völlig gedankenlos auf die Worthülsen der Politiker hereingefallen. Als die Blase dann platzte, guckte die Bush-Regierung unschuldig in die Luft und sagte sinngemäß, »Wie, wir sollen für eure Hypotheken aufkommen? Wie kämen wir dazu?« Tja, das geschah den Amis zwar recht, aber leider sind Investoren auf der ganzen Welt, auch in Europa, auf das abstruse Narrativ von den angeblich politisch garantierten Hypotheken hereingefallen. Selber schuld natürlich, aber wie so oft ziehen diese Iddies auch die ganze reale Wirtschaft mit in den Abgrund, was leider auch die normalen Menschen betrifft. Wie man also sieht, gibt es durchaus erhebliche Ähnlichkeiten zwischen legalen Spekulationen und knastbewährten Betrugsmaschen. Es wäre einfach hier zu sagen, dass dies uns etwas über den moralischen Status des Kapitalismus verrät. Also mache ich das auch. Dies verrät uns etwas über den moralischen Status des Kapitalismus.